was dran kommt. Ein Wort, ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tage sieht Johannes, dieser Täufer, Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Unser Bruder Wolfgang Einert wird uns unter dem Thema das Lamm Gottes dieses kurze Wort im Zusammenhang darlegen. Darf ich dich bitten, Wolfgang? Der Herr segne dich dazu.
Vor 500 Jahren lebte ein Mann, der hieß Luther, ist ja bekannt, ich habe ihn schon öfter zitiert, und er hat mal zu dem Johannesevangelium gesagt, das sei inhaltlich, besonders ein Vers, das Evangelium in trefflich kurzer Form. Er meinte damit Johannes 3, Vers 16, wo es heißt: Denn also liebt Gott den Kosmos, sodass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Das Evangelium in trefflich kurzer Form war die Formulierung. Ja, umsehen davon gibt es noch einen Vers im Johannesevangelium, der uns die Wichtigkeit dieses Evangeliums vor Augen führt, und es ist Kapitel 20, Vers 31. Und bevor ich zu dem angekündigten Vers komme, müssen wir das eine oder andere noch klären. Johannes 20 im Vers 31, da heißt es: Dies aber, alles was vorher gestanden hat, alles was Jesus gewirkt hat, alles wovon Johannes berichtet, ist geschrieben worden, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Sohn Gottes, und auf dass ihr als Glaubende in seinem Namen Leben habt. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Johannesevangelium. Ich habe ja fast 20 Jahre lang Paulusbriefe gepredigt. Und jetzt bin ich dabei, das Johannesevangelium zu bearbeiten in der euch bekannten Form. Und ja, das gehört auch zum Wort Gottes. Deswegen müssen wir mal gucken, was denn im Johannesevangelium alles so auch für uns steht. Und damit wir auch von dem übrigen Wort Gottes das eine oder andere noch mitbekommen. Ich möchte zunächst, wir haben ja schon dreimal was aus dem Johannes gehört, nochmal kurz erinnern an die vorher genannten Worte im Kapitel 1. Wir haben also hier gelernt, dass dieser Christus, das Lamm Gottes, vor seiner irdischen Existenz das Wort gewesen ist. Diese Information, die Gott gebraucht hat, um schöpferisch tätig zu werden. Im Anfang war das Wort. Dieses Wort in seiner Göttlichkeit, wir haben das ja ausgiebig dargestellt, war auch das Licht und das Leben der Menschen. Das Faszinierende für mich ist auch, dass schon im Johannesevangelium, das ja viele kennen eigentlich, die Evangelien werden ja mehrheitlich mehr verkündet als die Paulusbriefe, zumindest unter den Gemeinden Land auf, Land ab, dass hier schon im ersten Kapitel, zum Beispiel im Vers 7, ja von dem Johannes gesagt wird, er kam zum Zeugnis, dass alle durch dieses Evangelium, dieses Wort Gottes, dieses Licht, dieses Leben, diesen Gottessohn zum Glauben kommen. Sagt der Johannes, der Evangelist vom Johannes dem Täufer. Das war dem seine Aufgabe, wachzurütteln dafür. Ja, und dann geht es weiter. Da wird im Vers 9 gesagt, dieses wahrhaftige Licht, das dieser Wort Gott, dieser Gottessohn in seiner Göttlichkeit, ich kann es nicht oft genug sagen, dass dieser dazu da war oder in den Kosmos gekommen ist, um jeden Menschen zu erleuchten. Und da frage ich mich, ja, wenn das sein Ziel gewesen ist, hat er das nicht erreicht, Pech gehabt, ist wohl umsonst gekommen. Man hat den Eindruck, dass große Teile der Gläubigen der Meinung sind, das funktioniert nicht. Und wir werden noch mehr kennenlernen aus dem Johannesevangelium, was uns deutlich zeigt, dass das wohl so nicht stimmt. Dann haben wir weiter gehört, dass er in den Kosmos kam und Johannes sagte, er kam hinein in die eigenen. Und die eigenen waren im engsten Sinne sein Volk Israel. Er war ja als Jude geboren. Und im globalen Sinne könnte man sagen, das ist seine Schöpfung gewesen. Er war der Schöpfer. Vers 3, gell? Durch dieses Wort ist alles geworden. Nichts, was es gibt, ist ohne dieses Wort geworden. Und dann lernen wir hier, dass es Menschen gab, schon damals im ersten Jahrhundert, dass es Menschen gab, die ihn angenommen haben. Dass es Einzelpersonen gab, die ihn angenommen haben. Von denen sagt Johannes hier im Vers 13, dass diese, die Kinder Gottes genannt worden sind, aus Gott geworden sind. Sie sind nicht, wie wir später noch gehört haben, aus diesem Kosmos, weil später betet ja Jesus auch im Johannes 17 darüber etwas, sondern sie sind nicht aus diesem Kosmos, sie sind aus Gott geworden. Eine andere Qualität offensichtlich. Und dann im Vers 18 der Hinweis, niemand hat diesen Gott gesehen, außer der alleinig gewordene Gott oder Sohn, da gibt es unterschiedliche Handschriften, der hinein in den Schoß des Vaters war, also auf ihn ausgerichtet, zu ihm hin. Und wir haben diese Ausrichtung hier auch definiert, in dem Sinne, dass das eine wesenhafte Einheit ist, nicht nur ein Nebeneinandersein, sondern sie hatten eine wesenhafte Einheit. Und dann erklärt Johannes noch den Pharisäern oder denen, die die Pharisäer geschickt haben und gesagt haben, was machst du denn da, gell, am Jordan, du taufst Leute, mit welcher Berechtigung machst du das? Und jetzt sag uns endlich, wer du bist. Und da erklärt Johannes, Vers 23, Johannes der Täufer sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wildnis. Das ist noch nichts Besonderes. Das Besondere kommt jetzt, weil er sagt, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und genau diese Worte stehen genauso im Jesaja 40, Vers 3. Nur, dass dort der Gottesname steht, bereitet den Weg Jahwes. Und das ist eine von vielen Stellen, die uns wiederum zeigen, dass der Gott des Alten Testamentes, Jesus war der Sohn Gottes, seine Rechte, die Hand, der alles gemacht hat, alles gewirkt hat, der Felsen, der auch Israel folgte durch die Wüstenwanderung, diese 40 Jahre. Also wir haben es immer und überall im ganzen Wort Gottes, sowohl Alten als auch Neuen Testamentes, mit diesem Wort zu tun, mit diesem Lichtwort, diesem Leben, diesem wahrhaftigen Gott, nach 1. Johannes 5, Vers 20, unserem Herrn Jesus Christus, hier im Vers 29, wie schon gehört, als Lamm Gottes bezeichnet. Und wenn hier Johannes der Täufer am Jordan steht und Israeliten tauft zur Umkehr, zum Mitdenken, das heißt, es war seine Aufgabe, sie sollten wachgerüttelt werden nach diesen beiden Hinweisen hier im Kapitel 1, nämlich, dass sie diesen Gottessohn, dieses Wort, dieses Lichtwort erkennen sollten. Sie sollten erkennen, dass das das Lamm Gottes ist, dass die Verfehlung des Kosmos was macht. Aufhebt, steht da im Grundtext. Die Verfehlung des Kosmos hebt das Lamm Gottes auf. Das ist für mich heilsgeschichtlich die entscheidendste Aussage überhaupt, wenn es um die Schöpfung Gottes geht. Wenn das Lamm Gottes die Verfehlung des Kosmos aufhebt, wo ist sie denn dann? Nicht mehr in dem Kosmos, gell? Das würde, wenn ich hier was wegnehme von dem Tisch, dann ist das nicht mehr auf dem Tisch. Also wenn er die Verfehlung oder Sünde wegnimmt, dann ist sie weg. Und wann hat er sie weggenommen? Vor 2000 Jahren auf Golgatha, wir haben es in dem Lied gesungen. Und da ist alles vollbracht gewesen. es ist alles vollbracht. Und jetzt frage ich euch, wie viele Gläubige, Ungläubige da draußen glauben das? Es ist vollbracht. Was willst du denn da noch dazu tun, wenn das Lamm Gottes die Verfehlung weggenommen hat? Dann sind wir ohne Verfehlung. Wir sind frei. Jetzt kannst du sagen, ja, ich verfehle oder sünde ja noch jeden Tag. Die Sünden des Lebens, das ist völlig richtig. Wir sterben auch noch, gell? Obwohl der Tod besiegt ist und der Herr entscheidet, wer in die Totenräume geht oder wer herauskommt. Das ist doch unerheblich. Was interessiert uns denn das in Anführungszeichen, dass wir leiblich noch Sünder sind, dass wir noch sterben und dann entweder nach unten oder nach oben gehen. Für die, die glauben dürfen, was geschrieben steht, dass er alles vollbracht hat, und zwar in absoluter Konsequenz, ist das unerheblich, ob ich heute krank werde oder morgen sterbe oder ob mir sonst irgendwas passiert oder ob ich nochmal jemanden beleide oder eine Sünde vollbringe, wie auch immer. Dafür ist bezahlt. Ja, jetzt kannst du sagen, ja, wie bei Paulus, jetzt können wir ja machen, was wir wollen, gell? Das ist wunderbar, das ist alles erledigt, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern. Das kriegst du sofort gesagt von den ganz Frommen, die dann sagen, ja, so geht's nicht, gell? Wir müssen uns schon anstrengen. Ja, natürlich, aber warum denn? Weil wir wissen, dass alles erledigt ist. Deswegen gebe ich mir Mühe, wie ein ordentlicher Mensch zu leben. Unsere Glaubensväter haben gesagt, Adel verpflichtet. Das kennen die alle, gell? Adel verpflichtet. Der Königssohn kann doch nichts dafür, dass er Königssohn ist. Der fällt auch mal in die Pfütze. Und dann muss er halt wieder sauber gemacht werden. Aber das ändert doch nichts an seinem Stand. Du bist ein Königssohn. Du bist aus Gott geworden. Du bist ein Kind Gottes, wenn du das glauben darfst.
Und der Königssohn wird lernen, künftig nicht mehr in Pfützen zu drehen oder reinzufallen.
Das genau. Ist ein Lernprozess. Richtig, das kann trotzdem noch passieren, aber da wird immer besser, gell? Und so ist es auch bei uns. Also, das Lamm Gottes hat die Verfehlung des Kosmos aufgehoben. Und hier ist ganz wichtig, dass wir etwas unterscheiden lernen. Das Lamm Gottes, das über diese Erde ging, war der Gottessohn, das Haupt der Leibesgemeinde, das Haupt alleine, nur das Haupt ging über diese Erde. Nur das Haupt Christus der Leibesgemeinde wurde geopfert auf Golgatha. Nicht geschlachtet. Es wurde geopfert. Das müssen wir unterscheiden. Und das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Das Lamm Gottes hat die Verfehlung aufgehoben. Und später derselbe Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, natürlich durch den Geist inspiriert, das setzen wir voraus, der hat auch die Enthüllung geschrieben. Und die Briefe, die drei, 1., 2. und 3. Johannes. Und dieser Johannes hat die Enthüllung geschrieben, auch inspiriert, ihm wurde sie gegeben. Es ist die Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, der gab sie seinem Engel und der gab sie dem Johannes zum Aufschreiben. Wie nennt er dieses Wort Gottes in der Enthüllung? Er nennt es in der ganzen Enthüllung nie Lamm. Da steht nicht ein einziges Mal das Wort Lamm, in deiner Bibel vielleicht. Aber nicht im Grundtext. Im Grundtext unseres Wortes steht dort Lämmlein. Und dieses Lämmlein ist nach Enthüllung 5, Vers 5, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Das heißt, dieses Lämmlein hat seinen Ursprung, seine Lebenslinie, seine fleischliche Abstammung aus Israel. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder hören und begreifen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Lämmlein, die Wurzel Davids, der sein Sohn ist und gleichzeitig sein Herr, wo die Pharisäer dann keine Antwort hatten, weil Jesus sie gefragt hat. Der ist auch Löwe aus dem Stamm Juda. Der ist Herr der Herren, Enthüllung 17, Vers 14. Kapitel 10, Vers 7, Enthüllung 10, Vers 7, wird er das Geheimnis Gottes genannt. Was sagt Paulus, Kolosser 2,2, Vers 1, 23, andere Stellen, das Geheimnis Gottes ist Christus in Haupt und Gliedern. Wenn Christus in Haupt und Gliedern das Geheimnis Gottes ist, und dieses Geheimnis bei der siebenden Posaune nach Enthüllung 10, Vers 7 und 11, Vers 15 vervollständigt worden ist, dann ist doch dieses Lämmlein Gottes in Haupt und Gliedern, der Christus in Haupt und Gliedern mit seiner Ekklesia bei der siebenten Posaune fertig. Wann hat denn dieses Vollendigungswerk, könnte man es nennen, angefangen? Das Lamm Gottes, Johannes 1, 29, ging über diese Erde. Vor Golgatha war er das Lamm Gottes, was über diese Erde ging und das dazu bestimmt war, die Verfehlung des Kosmos aufzuheben, wir haben es schon gehört. Und als er dieses Opfer gebracht hat, als Lamm Gottes auf Golgatha geopfert worden ist, nicht geschlachtet und gestorben ist und auferstanden ist, was ist denn nach seiner Auferstehung passiert? Da hat er erst Maria getroffen und gesagt, fasse mich nicht an. Ich war noch nicht beim Vater. Dann ging er zum Vater, hat im oberen Heiligtum den Wert seines Blutes dargebracht, Vorbild Altes Testament, Alter Bund, Stiftshütte, Yom Kippur, und dort sein Blut dargebracht, ist anschließend in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen gegangen, hat dort Wort verkündet, Informationen gegeben. Erinnert euch, wir haben schon über Information gesprochen hier. Das Wort, die Information Gottes. Und was ist passiert? Matthäus 27, es sind die Heiligen auferstanden und wurden gesehen und sind mit ihm in einer Wolke bei seiner Himmelfahrt aufgefahren. So glauben wir das, so wie es da steht. Das heißt, da sind Leute, mit Sicherheit auch Leute, die aufgrund seiner Predigt zum Glauben gekommen sind, in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen dabei gewesen. Die Heiligen werden nicht definiert. Das müssen nicht nur die des alten Bundes gewesen sein. Das heißt, ab diesem Moment, wenn er also auferstanden ist und hat die ersten seiner Leibesglieder mitgenommen, ab diesem Moment wurde er das Lämmlein. Weil Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Und wir lesen in Enthüllung Kapitel 5, als es um die Buchrolle ging, das Aufmachen der Siegel, war nur dieses Lämmlein befähigt, heißt es dort. Und dort lernen wir, dass er noch dasteht wie geschlachtet. Das ist was anderes als das, was auf Golgatha passiert ist. Auf Golgatha wurde er geopfert, nur das Haupt, ohne Glieder. Enthüllung spricht von seiner Präexistenz und der am Tag des Herrn, nämlich, dass er in Haupt und Gliedern jetzt langsam vervollständigt wird. Die waren noch nicht alle an ihm dran, wenn das erste Siegel gebrochen wird. Die sind erst alle an ihm dran bei der siebenten Posaune. Das ist mindestens 3,5 Jahre später. Einzelheiten lasse ich jetzt weg. Wir haben im Hauskreis das auch schon alles ausführlich erörtert. Das würde also heißen, das Geheimnis Gottes vollendet. Der Christus seit seiner Auferstehung, seit seiner Himmelfahrt, ist er nicht mehr das Lamm. Lamm war seine Aufgabe auf Golgatha, Opfer und Umkehrrufe an Israel, sein Volk. Dafür war er das Lamm Gottes. Nach seiner Auferstehung ist er nicht mehr das Lamm, sondern das Lämmlein. Jetzt kannst du sagen, ja, Lämmlein ist ja was Kleineres als Lamm. Antwort, ihr kennt das, habt ihr schon mal gehört, gell? Wenn du es deiner Frau Mäuschen sagst, ist ja auch ein großes Wort, gell? Weil du sie besonders wertschätzend tust. Vielleicht hast du ein anderes Wort dafür. Die Ratte ist ja größer als Mäuschen, gell? Wenn du Ratte zu deiner Frau sagst, das wäre das Größere. Gell? Also es geht nicht um die Größe, sondern es geht um die Wertigkeit. Verstehst du? Ein Kosewort ist eine Wertigkeit. Das heißt, du wertschätzt diese Person besonders. Das Lämmlein diese Verkleidung hier gibt einen Wert her. Das heißt, es wertet das Lamm quasi auf. Das Lamm war Jesus alleine. Das Lämmlein ist was Besonderes in der Heilsgeschichte. Es ist nämlich das Heilswerkzeug Gottes. Mit diesem Heilswerkzeug Gottes, Lämmlein, macht er überhaupt Heilsgeschichte, was aus dem Volk Israel heraus entstanden ist, weil Israel sein einziges Heilswerkzeug überhaupt auch ist, wenn es um diese Schöpfung geht. Verstehen wir jetzt, was mir wichtig ist. Hier steht zweimal im Johannes Kapitel 1, Vers 29 und im Vers 36 dieser Begriff, nur hier, sonst findest du das nirgends im ganzen Neuen Testament. Das Lamm des Gottes. Vier Worte. Das Lamm des Gottes. Zweimal mit Artikel. Und weil es zweimal mit Artikel steht, und das ist ganz wichtig auch für Grundtextkenntnisse im Griechischen oder Hellenischen unseres Neuen Testamentes, das ist eine Betonung, das ist eine Wertstellung, das ist eine Hervorhebung. Hier wird mit Artikel wird immer etwas besonders betont, hervorgehoben, gewertet, wie auch immer in den Zusammenhängen. Wenn da Volksmenge steht, das kann irgendeine Volksmenge sein, wenn aber da steht die Volksmenge, dann ist es eine ganz bestimmte. Und so ist das mit allen anderen Begriffen auch. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist ein ganz besonderer, das ist nicht irgendein Löwe, der Löwe. Gell? Und das Lamm des Gottes ist ein ganz besonderes Lamm, das hat es nur einmal gegeben. Und das war Jesus, als er nach der Schlachtung des Lämmleins beim Herabruf des Kosmos alleine übrig geblieben ist als Haupt der Ekklesia und auf diese Erde kam. Und als Israelit geboren worden ist und dann als Israelit, als Mensch mit wesenhafter Göttlichkeit dieses Opfer gebracht hat auf Golgatha. Das war die Aufgabe des Lammes des Gottes. Das Lamm des Gottes hat das gemacht. Und das müssen wir unterscheiden von dem Christus, der nach seiner Auferstehung seine Leibesglieder wieder gesammelt hat, die er schon mal beim Herabruf des Kosmos aufgeben musste, wie wir aus Enthüllung Kapitel 13, Vers 8 wissen. Ist das spannend? Johannesevangelium, gell? Ich finde das toll, was man im Johannesevangelium alles lernen kann. Und wir haben ja noch ein paar Verse heute. Jetzt steht hier, er hat die Verfehlung des Kosmos aufgehoben. Wie sehen denn das die anderen Apostel? Hat hier Johannes sich da was ausgedacht? Ich will mal 1. Petrus 2 lesen, Vers 24. 1. Petrus 2, 24. Über den Petrus reden wir heute hoffentlich nochmal gegen Ende der Predigt. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt er von dem Christus, von dem Lamm, das steht zwar nicht hier, aber wir haben eben gelernt, dass das Lamm ist, der unsere Verfehlungen selber in seinem Leib auf das Holz hinauftrug, auf das wir den Verfehlungen abgestorben der Gerechtigkeit leben. In seiner Strieme wurdet ihr geheilt. Und ist das was anderes, als was Johannes gesagt hat? Das ist genau das Gleiche, gell? Also steht hier, weil er gestorben ist, werdet ihr mal irgendwann bessere Menschen sein. Gell? Also ich kann immer nur lesen, das ist passiert. Er hat gemacht, das ist vollbracht. Wir sind gestorben, wir sind abgestorben der Verfehlung. Die Verfehlung hat mit uns nichts mehr zu tun. Die Verfehlung. Lesen wir 1. Korinther 7, da redet Paulus über Ehe, Familie und so weiter. Das ist ein wichtiges Kapitel. Und redet über den Mann, der gestorben ist und den neuen Mann, den du dann nehmen kannst und so. Gell? Heilsgeschichtlich denken, ist genau das passiert. Unser alter Mann, die Verfehlung, der sind wir gestorben. Wenn dein Nachbar dir Geld schuldet und er stirbt, da kannst du lange zum Friedhof laufen. Das kriegst du nie wieder. Gell? Kannst du an das Grab stellen. Das ist fertig. Er ist gestorben. Die Schuld, die hat er nicht mehr. Gell? Und so ist es hier. Wir sind zusammen mit dem Christus der Verfehlung gestorben. Die kann uns mal, hätte ich fast gesagt, die kann eben nichts mehr mit uns. Gell? Die Verfehlung hat mit uns nichts mehr zu tun. Dass wir noch Sünder sind, ist doch ein ganz anderer Punkt. Das hat damit nichts zu tun. Also ich finde das spannend. Und in Hebräer 2, Vers 17, das rechne ich ja dem Paulus zu, auch wenn manche andere anders denken mögen, da sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, so kann man das auch nennen, im Vers 17, Kapitel 2, von diesem Lamm, er schuldete in allem den Brüdern gleich zu werden, auf dass er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Verfehlungen des Volkes zu sühnen. Verfehlungen sühnen, aber hier ist noch ein spannender anderer Gedanke drin. Er ist auf diese Erde gekommen, das Haupt als Lamm, als Haupt der Ekklesia, ohne seine Ekklesia, und sagt, er musste den Brüdern gleich werden. Wer sind denn die Brüder? Gehören auch die Schwestern dazu, gell? Das sind seine Leibesglieder, wer denn sonst? Du könntest jetzt auch sagen, ja, das sind die Juden, gell? Das Volk Israel, hast du auch recht, es gibt auch gläubige Juden, die zum Leib des Christus gehören, keine Frage. Aber hier siehst du da auch, er musste genauso leben wie sein von ihm getrennter Leib beim Herabwurf des Kosmos, als Haupt und Glieder getrennt worden sind. Damit er uns versteht. Deswegen sage ich ja immer, wir müssen im Leib des Christus muss es alles geben. Da braucht es Leute aus allen möglichen Religionen. Da braucht es Selbstmörder, Leute, die alle möglichen Krankheiten hatten und juristische Probleme, was auch immer du denken magst. Weil wir gerecht richten müssen, dürfen, sollen, können. Irgendwann am Ende der Zeit sind wir ja dabei bei diesen Gerichten, auch beim Weißen Thron und anderen. Wie willst du denn gerecht richten als Persönlichkeit, wenn du keine Ahnung hast von dem Leben dessen, der da vor dir steht? Das ist das Schwierige beim Richter von heute. Gell? Ein Richter muss entscheiden. Und ich glaube, die meisten haben keine Ahnung, will keinem zu nahe treten. Es gibt auch ein paar Brüder, die Richter sind. Aber sie haben keine Ahnung oft von dem Leben dieser Person, um die es da geht. Das musst du erstmal studiert haben. In den seinen Schuhen musst du gestanden haben, wie früher die Indianer gesagt haben, um das Leben zu verstehen. Und genau das ist passiert. Und da sagt mir jemand, ja, das kann dir Gott alles schenken. Ja, danke, das weiß ich auch. Gell? Aber warum musste denn Jesus, das Haupt, das alles lernen, wie das ist, Mensch zu sein? Hätte ihm doch Gott auch schenken können. Hat er aber nicht gemacht. Und daraus schließe ich, bei uns ist das genauso. Und jetzt sagt dieser gleiche Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, dem die Enthüllung geschenkt worden ist, der noch drei Briefe geschrieben hat, er sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, von diesem Lamm Gottes, von diesem Christus, dem Wort, dem Licht, er ist gestorben für unsere Verfehlungen. Jetzt dürfst du nicht aufhören zu lesen, gell? Der Satz geht noch weiter. Ja, nicht allein für unsere, sondern für die des ganzen Kosmos. Ganze Welt, steht der Meister. Was ist denn Kosmos? Was ist Kosmos in diesem Zusammenhang? Paulus sagt, 1. Korinther 4, 9, wir sind ein Schauspiel geworden, ein Theatron, dem ganzen Kosmos. Und er sagt, sowohl Engeln als auch Menschen. Also ich rechne zum Kosmos, auch die Engelwelt dazu, weil Paulus das sagt. Manche sehen das anders, auch recht, muss man sich nicht streiten. Wer muss denn von den Engeln nicht zurechtgebracht werden? Gibt es da auch welche, die zurechtgebracht werden müssen? Schreibt nicht Petrus, dass welche in tiefsten Irrtern der Finsternis sind, Tartarus, und warten auf ihr Gericht? Ja, wer will denn die richten? Wem ist denn das ganze Gericht gegeben worden? Johannes Evangelium, Kapitel 5. Da kommen wir noch hin irgendwann, die nächsten Jahre. Ja, dem Christus, welchem Christus ist denn das ganze Gericht gegeben worden? Das hat er zwar gesagt, als er über diese Erde ging. Johannes Kapitel 5. Aber jetzt musste man an die Vollendung schauen, wann es diese Gerichte gibt. Wer ist denn dann der Richter, wenn Gericht gemacht wird, am Ende dieses Äons, das erste Gericht? Und dann kommt nach dem Millennium noch eins und dann auch vor dem neuen Jerusalem auf der ganz neuen Erde. Ja, da ist er doch in Haupt und Glieder und Richter. Ist doch nicht nur das Haupt. Das Lamm war er auf Golgatha. Wenn es ums Richten geht, ist er das Lämmlein. Enthüllung, lest die ganze Offenbarung, meist Offenbarung genannt, ich sage Enthüllung, weil da Apokalypse steht. Also, Lämmlein ist der Richter. Und wenn Lämmlein der Richter ist, ich wiederhole mich, dann sind die Leibesglieder dabei. Und die braucht er auch. Eben aufgrund der Erfahrung jedes einzelnen Leibesgliedes, um gerecht richten zu können. Und dieser Vorgang, ich nehme absichtlich so viel Zeit dafür, das hören ja auch noch andere in dieser Welt, da muss man gründlich, lange und intensiv und langsam drüber nachdenken. Das hat eine riesen Konsequenz für die gesamte Schöpfung. Was hat denn das Aufheben der Verfehlung des Kosmos für eine Konsequenz, wenn du das zu Ende denken darfst? Und ich hoffe, du machst das. Das sagt Paulus in Römer Kapitel 5, im Vers 18, einen ganz logischen Satz und sagt, so wie es daher nun durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam. Ja, war denn das? Ein Mensch war schuld, dass die Verfehlung in die Menschheit kam. Das war doch Adam, ja. Das kannst du sagen, ja, seine Frau war die erste, die hat vorher verfehlt und gesündigt. Adam hatte die Verantwortung, er hat sie übernommen von seiner Frau. Er war derjenige, hätte das ja nicht machen müssen. War aber nötig, aufgrund heilsgeschichtlicher Umstände, die ich mir jetzt spare. Und hier heißt es dann weiter, genau wie durch einen die Verurteilung und die Verfehlung und Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes, ich füge an, Handeln Gottes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Was der Adam verdorben hat, hat der Christus wieder gerade gebogen. Könnte man auch so sagen. Alle wurden verurteilt. Alle sind gerechtfertigt. Hoppla, gell? Jetzt wird es wieder eng. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Moment, im Vers 15 vorher, da sagt Paulus, so viele wie bei Adam starben, so viele werden bei Christus leben. Es waren nur viele, gell? Es waren nicht alle, ist immer das Argument. Da frage ich mich doch, können die nicht lesen, gell? Die so argumentieren. MacArthur in seiner Studienbibel sagt, Paulus verwendet das Wort viele und alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Das heißt, beim Adam waren es wirklich alle, gell? Aber bei Jesus sind es nur ein paar. Das würde hier stehen, angeblich. Da stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich sowas lese. Wie die Gläubigen für dumm verkauft werden. Wie viele sind dann bei Adam gestorben?
Alle,
danke. Ich habe noch keinen gesehen, der nicht gestorben wäre von Adam bis heute. Der müsste jetzt 6000 Jahre alt sein oder 5000 oder 4000, was weiß ich, wann der geboren worden wäre. Gibt es so jemanden? Ich kann keiner kennen. Also so viele, wie durch Adam gestorben sind, so viele sind in dem Christus Lebende oder Gerechtfertigte. Das Problem ist nur, sie glauben es nicht. Das ist das Problem. Erledigt ist das schon längst.
Warum glaubt das manche nicht?
Dann fragst du mal, weiß ich nicht. Weil Gott hat es so geordnet.
Dann käme ja außer mir noch jemand in den Himmel.
Bitte?
Dann käme ja außer mir noch jemand in den Himmel.
Ach so, ja, okay. Kann ja sein, dass du manchen nicht machst, gell? Der ist dann auch dort. Wie war das nicht, der Karl Barth oder irgendjemand, der gesagt hat, dem gefragt worden ist, von jemandem sehe ich meine Lieben im Himmel wieder. Und da hat er gesagt, ja, die auch, gell? Und das hat die auch. Ja. Gut, also, das ist für mich Heilsegoismus, wenn jemand behauptet, Gott schafft es nicht, alle zum Glauben zu bringen. Wenn jemand zu dir sagt, es werden nur Gläubige gerettet, dann sagst du Halleluja, genau, das stimmt. Das ist völlig richtig, weil kein Ungläubiger kommt in den Himmel, gell? Kein Ungläubiger wird gerettet. Aber könnten wir uns vorstellen, dass, wenn Paulus ja sagt, es ist vollbracht, auch wenn ich an 2. Korinther 5 denke oder andere Stellen, wo er deutlich sagt, Christus hat für diesen ganzen Kosmos bezahlt. Und 1. Korinther 15, 22, so wie in Adam alle sterben, an den Christus alle leben, Timotheusbrief, 1. Timotheus 2, 4, 4, 10, Gott ist ein Retter aller Menschen und so weiter. Es wird ja alles weg erklärt von den meisten Glaubenden. Wird einfach weg erklärt. Warum? Weil man nicht verstehen kann oder nicht verstehen will. Ich gehe eher von kann aus, weil es Gott so geordnet hat, dass er einen Weg gefunden hat, jeden zum Glauben zu bringen, jeden zu überführen. Johannes 16, da sagt Jesus, ihr werdet nicht gerichtet, weil ihr Sünder seid. Johannes 16, Verse 8, 9, sowas. Und sondern ihr werdet gerichtet oder Geist überführt diesen Kosmos, weil ihr nicht glaubt, dass ich bezahlt habe, füge ich an. Also weil man nicht glauben kann, dass Gott das geregelt hat. Deswegen werden sie gerichtet. Das Ziel ist also, wie wir schon hier im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums zweimal gelesen haben, alle zum Glauben zu bringen, alle zu erleuchten. Das ist das Ziel. Und wenn mir jetzt jemand sagt, Gott nimmt sich was vor, er schafft es aber nicht, das ist ein armer Gott, gell? Das kann mein Gott nicht sein. Also mein Gott schafft alles. Wenn der sich was vornimmt, dann schafft er das auch. Also wenn das Ziel ist und Christus für alle gestorben ist, für alles bezahlt hat, den ganzen Kosmos die Sünde und Verfehlung weggenommen hat, wenn Menschen und Engel dazu gehören, dann schafft er das auch. Gell? Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie er vielleicht meine Familie, meinen Nachbarn, meinen Freund zum Glauben bringt? Ich kann mir Mühe geben, dass ich dem helfe, gell? Aber wenn der jetzt nicht dran ist, nutzt meine Mühe gar nichts, sondern ich muss warten auf ihn. Das entbindet uns nicht davon, das Wort zu verkünden. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht redet, dann lasse ich Steine schreien. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nichts gesagt habe. Und wir haben heute andere Verkündigungsmöglichkeiten. Wir haben hier schon drüber gesprochen. Ich muss nicht, wie ich 30 Jahre als Zeuge Jehovas von Haus zu Haus gelaufen bin, das jetzt auch so machen. Weil das bringt nichts. Das kannst du vergessen. Es gibt heute bessere Methoden. Und wir müssen auch das Wort verkünden. Warum denn? Schon im Alten Testament schreibt Jesaja, Kapitel 26, Vers 9 und 10, wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Das heißt, das Gotteshandeln von oben her beeinflusst die Leute und sie lernen was daraus. Und er fügt an, wenn du dem Gottlosen Gnade erweist, dann lernt er keine Gerechtigkeit. Das heißt, es gibt einen Erziehungsprozess. Gott erzieht. Und wenn ich hier an uns denke, werden wir nicht erzogen. Brauchst nur Titus lesen, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Die Gnade ist erschienen, Rettung bringend. Mir alleine wollte ich eben sagen, das warst du schneller, gell? Rettung bringend allen Menschen. Und dann geht's weiter. Uns erziehend, gell? Uns erzieht sie. Das heißt, auch die Leibesgemeinde, die Glieder am Haupt, der Leib des Lämmleins wird erzogen. Das heißt, wir werden auch erzogen. Gell? Ist nicht immer angenehm. Gell? Sagt schon der Hebräerbrief. Unsere Väter haben uns erzogen, hat uns auch nicht gefallen. Mir übrigens auch nicht. Gell? Gelegentlich war das schwierig. Und jetzt erzieht uns Gott. Und das kann unangenehm werden. Aber daran erkenne ich doch, Gott erzieht durch die Gnade, Titus 2, Vers 11 und 12, die Leibesgemeinde, und durch zurechtbringende Gerichte die übrige Menschheit, wie sie erkennen, dass Gott Recht hat. Und wenn du die Enthüllung, meist Offenbarung genannt, genau liest, wirst du feststellen, da gibt es zwei große Unterschiede in den Gerichtsausübern Gottes. Er macht mal Gericht ohne Information und einmal mit Information. Einmal verkündet ein Engel ein Evangelium und da kommen Leute zum Glauben. Einmal gibt es nur Katastrophen und sie fluchen Gott. Du siehst, die Information ist notwendig und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Leute informieren über das Gotteshandeln, nämlich dass er alle zum Ziel bringt, alle in seine Herrlichkeit führt, weil er für alle bezahlt hat. Und er hat einen ganz bestimmten Weg, das zu machen. Und diesen Weg kann man erklären. Und wer das heute nicht begreifen kann, weil Gott für ihn den Zeitpunkt noch nicht vorgesehen hat, nach Römer 12, Vers 3, ist Glaube ja ein Geschenk, kannst du dir nicht nehmen. Der muss warten, bis es soweit ist. Und da kannst du auch keinen zwingen. Gell? Früher habe ich symbolisch den Leuten die Bibel auf den Kopf gehauen und habe gesagt, begreif endlich, dass ich recht habe. Ja, das ist Sektierertum. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wer fügt hinzu? Das Wort, das lebende Wort, der Christus, wie wir ihn hier auch schon oft beleuchtet haben von den verschiedensten Seiten. Ja, und aufgrund des Zeugnisses von Johannes, dem Täufer, was ist da passiert? Johannes Kapitel 10, will ich lesen, Verse 40 bis 42. Johannes 10, 40 bis 42. Und er ging nochmals weg an den Ort jenseits des Jordans, Jesus, wo Johannes das vorherige Mal taufend war und blieb dort. Jenseits des Jordans. Man vermutet heute, dass er südlich vom See Genezareth getauft hat. Ist aber nicht fest. Ja, vermuten das nur. Da gibt es auch so eine Taufstelle heute. Wenn du Israel besuchst, kannst du da hingehen. Ich habe das auch gemacht. Da lassen sich Leute oder taufen sich selber im Jordan. Gell? Kriegst einen weißen Kittel. Dann kannst du so ins Wasser steigen. Dann kannst du dich in der trüben Brühe da vom Jordan kannst du dich taufen. Ich habe dort war ein reicher Russe, war dort, das letzte Mal da war. Ein reicher Russe, er hat lauter Klunker an der Hand, gell, und Goldzähne. Dem hat das Geld aus allen Poren geguckt. Und mit seiner Frau, die sah genauso aus, die haben sich da taufen lassen, gegenseitig getauft. Gell. Da ist ja niemand, der das macht. Das musst du selber machen oder einen mitbringen. Und den haben wir gefragt, warum er sich da taufen tut. Hat er gesagt, oh ja, weil das hier Tradition sei. Gell. Das war alles, was dem einfiel. Also du siehst, kannst du vergessen. Ja, und jenseits des Jordan, das ist heute so eine kleine Enklave, die geht rein nach Jordanien. Da ist ein riesen Thermalbad, sehr schönes, gell? Wenn du mal dort bist, kannst du baden gehen. Da siehst du die Grenzwachttürme von den Jordaniern über dem Becken, gell? Die passen auf, dass dir nichts passiert. Und dort ist offensichtlich Jesus hingegangen. Also er ging nochmals weg auf die andere Seite. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar nicht ein Zeichen, alles aber, ja so vieles wie Johannes diesen betreffend sagte, nämlich dem Christus betreffend, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Warum haben die geglaubt? Weil das, was Johannes der Täufer erzählt hat, bezüglich des Lammes Gottes, alles gestimmt hat. Und dann haben sie dieses Lamm Gottes gesehen. Und wie wir hier aus dem ersten Kapitel lernen, hat ja auch der Johannes selber ihn nicht erkannt. Der hat ihn gekannt, hat Heinz ja vorhin schon gesagt, weil die waren verwandt. Gell? Und, aber er hat nicht gewusst, dass es das Lamm des Gottes ist. Wie hat er das erfahren? Natürlich erst, als der Geist in Gestalt einer Taube, aus einer Taufe auf ihn herabkam. Denn das hat Gott ihm vorher gesagt. Gott hat vorher zu ihm gesagt, der, bei dem das passiert, das ist der Messias, gell? Daran erkennst du ihn. Und genau das ist auch passiert. Also, der Johannes war dafür da, den Weg des Herrn zu bereiten, ihn zu bezeugen, damit Israel erkennt, dass er der Messias ist. Und diese alttestamentliche Erwartung, die sie hatten, die ist ja auch bezeugt. Das heißt, du kannst lesen, dass die Israeliten damals auf den Messias gewartet haben, aufgrund der Prophetie des Alten Testamentes. Und als dieser Moment jetzt kam, als Jesus an den Jordan kam und Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, da hat er doch schon eingegeben gekriegt, dass das Lamm Gottes ist. Da war der Geist noch nicht gekommen. Gell? Also war schon im Grunde von Gott so angelegt, dass er darauf hinweisen konnte. Aber der Johannes beschreibt diese Taufe nicht. Wir müssen die anderen Evangelisten fragen. Und die schönste Stelle finde ich dafür in Lukas Kapitel 3, Vers 21 und 22. Du wirst gleich merken, warum. Die Taufe Jesu mit dem Zeugnis des Vaters, dass er das ist, der im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Das sagt Lukas hier, schreibt Lukas, der allem genau nachgegangen ist. Er war ja Arzt und Wissenschaftler sozusagen. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus wurde getauft und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Das müssen die doch gesehen haben. Da muss doch was passiert sein. Da war doch Volk da. Der Johannes war doch nicht alleine. Und der Heilige Geist, Achtung, kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel geschah: Du bist mein Sohn, der Geliebte, an dir habe ich wohlgefallen. Der Geist kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Oder er stieg herab, steht eigentlich da. Er stieg herab in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ich bin ein heimlicher Kunstmaler, ich würde mal ein Bild malen davon, gell? Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also wie steigt der Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube herab? Jetzt kannst du eine Taube hinmalen, da steht aber wie eine Taube. Es war also keine Taube. Leibliche Gestalt, wie hat die ausgesehen? Keine Ahnung, gell? Herabsteigen kann ich mir vorstellen. Das ist aber hebräisches Denken. Die sagen so viel im Herabsteigen, was wir nicht so nennen würden. Also, keine Ahnung, wie das ausgesehen. Aber man muss es wahrgenommen haben. Und der Johannes auf jeden Fall, da war er ganz dicht dabei. Würde also bedeuten, hier hat Gott an dieser Stelle und später noch auf dem Berg der Verklärung seinen Sohn, den Wort Gott aus dem ersten Kapitel, das lebende Wort Gottes, das Licht, das Leben der Menschen, das Ziel eines jeden, definiert, deutlich gemacht, kenntlich gemacht, hat gesagt, das ist er jetzt, gell? Und spätestens hier müsste doch alle, die das gesehen haben, zum Glauben gekommen sein. Nichts ist passiert. Viele kamen zum Glauben, haben wir eben gelesen, aufgrund des Zeugnisses des Johannes, weil der gesagt hat, was Jesus macht, und das hat gestimmt. Gell? Also der Mensch ist immer auf das Sichtbare aus, aber es wirkt nicht immer. Und wenn heute so ein Wunder geschehen würde, angenommen es käme der Heilige Geist genauso her wie damals, meint ihr, Bad Salzhausen käme zum Glauben? Da zweifle ich aber heftig dran. Das wird dann mit UFO und sonst was erklärt. Oder man sucht eine wissenschaftliche Erklärung oder irgendwie irgendwas. Oder sie meinen hier, es gibt ja ein paar große Zauberer in dieser Welt, die uns mit ihren Tricks was vor Augen führen. Gell? Das war wieder so ein Trick von Copperfield oder wie die alle heißen. Ich will ja keine Werbung machen für sowas. Aber es werden heute gewaltige Schauspieler veranstaltet. Und ich bin der festen Überzeugung, Wunder bringen heute in unserer Gesellschaft niemand zum Glauben. Das könnte höchstens noch passieren an Orten in der dritten Welt, wie wir sie nennen, also da, wo die Armut sehr groß ist. Und da hat es solche Dinge schon gegeben und gibt es sicher auch heute noch. Aber hier bei uns kann ich mir das schlecht vorstellen. Ja, der Geist blieb auf ihm, lernen wir. Er blieb auf ihm. Und was hat Jesus selber dazu gesagt? Er ging dann in die Synagoge nach Nazareth. Kapitel 4, Lukas 4 ist das, und da gibt man ihm, er war ja Rabbi, gell? Da gibt man ihm die Rolle, die Buchrolle vom Jesaja, und da macht er die auf, und ja, weißt du, wie eine Buchrolle funktioniert? Du musst immer weiterrollen, damit du lesen kannst, und dann wird die eine Rolle andersrum, gell? Die rechts nach links im Bereich, da wird die eine Rolle wird kleiner, die andere größer. Und wenn du die Rolle kriegst, sind ja zwei Rollen eigentlich, gell, dahin, und du machst die auf, da ist schon eine Stelle da. Du musst also nicht die ganze Rolle durchkurbeln, sondern es steht hier, man reicht ihm die Rolle und er macht sie auf und liest. Das heißt, da war die Stelle schon vorgegeben, die er zu lesen hatte. Das musst du mal überlegen, gell? Was war das für eine Stelle? Jesaja 61, Vers 1 war die Stelle. In Lukas 4, Vers 18 sagt er dann, der Geist des Herrn ist auf mir. bei der Taufe, es passiert sichtbar, gell? Der Geist des Herrn ist auf mir. Reinhard hat es gerade aufgeschlagen. Wolltest du es lesen?
Bitte?
Wolltest du es lesen?
Nee, du
nicht. Okay. Ja, hätte ja sein können, gell? Dann würde ich nicht alles alleine machen. Ich habe es gerade nicht aufgeschlagen. Lukas 4,18, lies doch mal vor.
Geist des Herrn ist auf mir, deswegen, weil er mich salbte, Armen zu evangelisieren. Er hat mich gesandt, Gefangenen Erlassung zu wecken und Blinden Sehvermögen und Niedergebeugte in Freilassung wegzusenden, zu verkünden ein angenehmes Jahr des Herrn.
So, weiter unten heißt dann, den Vers habe ich mir nicht hergeschrieben, dies ist heute, hat sich heute vor euren Augen erfüllt oder so ähnlich.
Genau.
So, das heißt, Jesus bestätigt die Prophezeiung des Jesaja und sagt, heute ist das passiert. Und in der Synagoge von Nazareth haben sie gestaunt und haben gesagt, ja, dieser Bauhandwerker, Zimmermann, was ist mit dem passiert? Gell? Und später gab es noch einen Tumult und er ging dann weg und dann hieß es noch, aus Nazareth kommt da nichts Gutes. Gell? Da war seine Verwandtschaft dort und die haben sowieso gesagt, der spinnt jetzt, gell, was er da erzählt. Aber zunächst in der Synagoge war das eigentlich überwältigend. Da hat man das beachtet. Also hier sehen wir auch, er selber bestätigt, dass das so ist. Das Lamm Gottes, was über diese Erde ging, hat hier von Gott bestätigt dieses Zeichen erhalten, dass er der Messias ist. Siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes, auch Vers 36. Und das sind fünf Worte, gell? Fünf Worte, siehe das Lamm Gottes, die Menschen zum Glauben gebracht haben. Siehe das Lamm Gottes. Was machen wir heute? Wir würden vielleicht sagen, siehe das Wort Gottes. Gell? Siehe das Wort Gottes. Oder nimm wahr, steht ja eigentlich Oida oder Aiden, ist nimm wahr. Gell? Nimm das Wort Gottes wahr. Und was machen wir hier? Jahr ein, Jahr aus. Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen, auch im Hauskreis, das Wort Gottes wahrzunehmen. Nicht nur zu wissen, zu kennen, zu fühlen, sondern mit unserem ganzen Wesen zu erfassen. Das Wort Gottes zu erfassen, wahrzunehmen. Nichts anderes ist damals passiert oder auch heute. Und so sind Menschen zum Glauben gekommen. Und da gab es Lernende oder Jünger, wird meist gesagt, Lernende des Johannes, die sind ihm nachgegangen. Er hatte viele Lernende. Wir haben einen Bericht im Johannesevangelium, wo es einen Streit gab zwischen den Lernenden des Johannes und den Pharisäern über Reinigungsvorschriften. Und dann sehen wir, dass diese Lernenden langsam an Jesus herangeführt wurden. Und ich spare mir jetzt die Einzelheiten. Man kann genau nachvollziehen, auch im Johannesevangelium, wie ein Wandel stattfand von den Lernenden des Johannes hin zu den Lernenden Jesu. Und seine Apostel, etliche seiner Apostel, waren vorher beim Johannes. Und einer, das ist der Petrus, über den wollte ich auch noch ein bisschen was sagen heute. Das wird etwas knapp, aber so viel zumindest. Dieser Petrus war ein ganz besonderer Typ, gell? Und da sollen zwei Stellen, möchte ich hier noch, weil die ganz wichtig sind, uns zur Kenntnis geben. Das meiste wisst ihr sowieso schon. Dieser Petrus als besonderer Typ, der war ja ein Mensch wie du und ich. Der war kein besserer Mensch. Gell? Aber in Johannes Kapitel 13 ist doch diese Erfahrung mit der Fußwaschung, das müssen wir mal lesen, Johannes 13, Vers 8 und 9. Das war einer, der war eigentlich von seiner Art her sehr impulsiv und hat gesagt, alles oder nichts, so ungefähr, gell? Ich will ganz. Und jetzt im Kapitel 13 heißt es dann bei der Fußwaschung, sagt Petrus, heißt ja Petros, gell? Das muss ich noch erwähnen, ich sage gleich warum. Keinesfalls solltest du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Und Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also wenn das so ist, dann ganz, gell? Also so war Petrus. Und jetzt kannst du sagen, ja, ist ein toller Typ. In Matthäus 16, im Vers 18, als er gerufen wurde und Jesus dann zu Petrus sagt, du wirst jetzt ein Menschenfischer und gehst jetzt mit mir. Und dann kriegt er auch einen neuen Namen. Und in Matthäus 16, im Vers 18, ist doch diese Stelle, wo die meinen, ich glaube die katholische Kirche, dass das vom Papst, der Papst war, der erste, weil da Petrus steht. Du bist Petrus, griechisch, du bist Petrus, Matthäus 16, 18. Was ist Petrus im Grundtext der Bibel? Es ist ein einzelner Felsbrocken, ein Felsstückchen. Petrus, felsiger, könntest du auch sagen. Es ist was Felsiges. Es ist nicht ein ganzer Felsen, sondern ein Stückchen davon. Du bist Petrus, das Felsstückchen. Und auf diesen Petra, zu dem du als Felsbrocken gehörst, füge ich an, werde ich meine Ekklesia bauen. Du bist Petrus, ein Stückchen Felsen. Und auf den Petra, das ist der ganze Felsen, baue ich meine Ekklesia. Wer ist die Grundlage der Ekklesia? Jesus. Eckstein ist bekannt. Epheser 2, Vers 20. Dann kommen die Apostel. Petrus gehört dazu. Und dann kommt der Rest der Ekklesia. Also dieses geistliche Bauwerk ist gegründet auf Petra, den Felsen, der Jesus ist. Und Petrus war ein Stückchen davon. Nicht der Petrus ist der Fels. Also wenn wir Grundtext treu übersetzen, ist es eigentlich ganz einfach. Ja, das kannst du sagen, toller Typ, Grundlage der Ekklesia. Er hat gesagt, wasch mich ganz, gell? Ich gehöre dir ganz. Er hat gesagt, ich gehe mit dir auch in den Tod. Und was ist passiert, wenn du sein Leben anguckst? Ich will nur drei Begebenheiten aufführen. Die fahren im Schiff, im Boot, der große Sturm kommt. Sie haben alle Angst, sagt der Petrus. Jesus muss ihnen dann sagen, du bist ein Kleingläubiger. Die Fischen in der Nacht, vierte Nachtwache, ist auch bewegt. Der See Genezareth macht ziemlich große Wellen, auch heute noch beim bestimmten Wind. Und da ist Jesus, läuft auf dem Wasser. Und was sagt Petrus? Lass mich zu dir kommen. Raus aus dem Boot und übers Wasser ab. Gell? Und er läuft ein paar Meter und dann kriegt er Angst und versinkt. Und was ist bei der Verhaftung Jesu? Den habe ich nie gekannt. Gell? Ja, merkst du was? Der war genau wie wir. Da war kein Unterschied. Gott sucht sich seine Leute, ja. Aber das sind ganz normale Leute. Da kann er einmal Riesendinge vollbringen, wie Elia, gell? Bringt 400 Baalspriester um und dann hat er Angst vor einer Frau. Gell? So sind die Gläubigen. Na, wir sind ganz für unseren Herrn. Und wenn die Polizei kommt, dann reisen wir schnell aus oder was auch immer. Also das kann uns auch passieren. Aber so sind sie halt. Gell? Und das lerne ich alles, wenn ich Johannes-Evangelium lese. Und ihr kennt ja meinen Spruch von der Enthüllung. Gell? Wenn du dich mit der Enthüllung beschäftigst, dann wirst du glückselig. Ich glaube, das gilt für das ganze Wort. Wenn wir das ganze Wort Gottes lesen, sind wir auch glückselig. Gut, was haben wir heute gelernt? Dass es das Lamm Gottes gibt. Und dieses Lamm Gottes in dieser Betonung ist Christus als Haupt der Gemeinde. Und zwar alleine, ohne seine Glieder. Und der Johannes, der Täufer, kam, um dieses Lamm Gottes, den Gottessohn, auf dem der Geist ruhen sollte, bekannt zu machen, dass sie das erkennen. Und viele kamen zum Glauben. Er war der Wegbereiter für das Lamm Gottes auf dieser Erde. Und so sind auch die Lernenden des Johannes dann Lernende Jesu geworden. Das war der Weg hin zu Christus. Amen.